Gesundheit betrifft uns alle. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Ohne Gesundheit wird das Leben so viel komplizierter und schwerer. Doch wie viel Verantwortung übernimmst du tatsächlich für deine Gesundheit? Wie wichtig ist dir das Wohlergehen deines Körpers und wie sehr achtest du auf diese Signale? In diesem zweiten Interview mit Coach und Buchautor Bertram Valentin erfährst du, wann seine Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheit begann und welche Fragen er sich gestellt hat, um zu mehr Gesundheit und Energie zu kommen. Ich bin mir ganz sicher, dass dir sowohl Bertrams Fragen als auch seine Antworten weiterhelfen werden, deiner Gesundheit näher zu kommen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Die Coachingstunde, der Podcast. In diesem Podcast erwarten dich meine Shortcuts, Tipps und Erfahrungen zu einem glücklichen, erfolgreichen und gelassenen Alltag zwischen Business und Familie. Wenn du das auch willst, dann bleib jetzt unbedingt dran. Mein Name ist Franziska Plesser und ich freue mich, dass du heute hier reinhörst. Hallo Bertram, ich freue mich, dass ich dich heute hier wiedersehe, schon zum zweiten Mal in meinem Podcast. Und das hat natürlich auch einen guten Grund, den wir natürlich auch gleich dann publik machen werden. Ich möchte dich aber erstmal ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich wirklich richtig, richtig doll, dass du heute hier bist. Und ich würde vorschlagen, weil ja vielleicht die andere Folge schon ein bisschen weiter entfernt ist und vielleicht nicht jeder sie gehört hat, dass du dich nochmal selbst hier vorstellst.
Hallo Franziska, ich freue mich auch hier zu sein. Ja, ich arbeite als Coach seit nunmehr 15 Jahren, sowohl mit Führungskräften als auch mit Nicht-Führungskräften. Das begeistert mich hier, mit Menschen einfach zusammenzuarbeiten und mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und heute soll es bei uns ja primär um das Thema Gesundheit gehen. Und das liegt mir ganz besonders am Herzen, veranlasst durch meine eigenen Geschichte. So ist es ja auch beim Coach im Grunde genommen. Häufig lieben wir diese Themen zu coachen, mit denen wir uns selber mal in unserem Leben auseinandergesetzt haben. Ich war lange Führungskraft, deswegen ist das Thema Führung für mich wichtig, aber nicht nur. Ich habe auch immer wieder an bestimmten gewissen Weichenstellungen in meinem Leben gestanden und habe mich dabei auseinandergesetzt, wieso bin ich jetzt in eine bestimmte Richtung gegangen. Und das ist auch ein Thema, was mich eben im Coaching anspricht, Menschen zu helfen, die jetzt sozusagen an gewissen Wegpunkten angekommen sind. Und das Thema Gesundheit, ja, das hat mich getroffen, weil ich mal, das habe ich beim letzten Mal erzählt, mal mit einem Gesundheitsthema zu tun hatte, mit Herzrhythmusstörungen. Und da bin ich drauf gekommen, hier mich viel aktiver mit meinem Thema Gesundheit, mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen.
Ja, super gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal quasi offengelegt habe, das Geheimnis, wie wir uns kennengelernt haben.
Doch,
weil
hast
mir
du.
Jetzt gerade habe ich. Mhm. Ich sage es trotzdem nochmal, weil ich war ja auch Führungskraft in der Baubranche, Geschäftsführerin. Und dann stand ich vor der Frage, wie soll es weitergehen? Genau das, was du gerade gesagt hast. Die Weggabelung und vor allen Dingen mit dem dumpfen Gefühl, nicht so richtig glücklich zu sein und nicht zu wissen, wie es halt weitergeht. Und da hast du mir sehr weitergeholfen. Und vor allen Dingen hast du mich letztendlich dann auf den Weg des Coachings gebracht, was jetzt gar nicht so deine primäre Absicht war, aber es hat trotzdem dazu geführt, dass ich mich für das Thema mehr interessiert habe und dann in einer Coaching-Ausbildung gelandet bin. Und was uns auch verbindet, ist natürlich die Leidenschaft für Gesundheit, weil ich arbeite ja auch mit Körper, Geist und Seele zusammen, also auch mit dem Körper und die Dinge auch im Gesamtzusammenhang zu sehen, ne, den Menschen eben auch im Gesamtzusammenhang zu sehen mit all diesen Bestandteilen. Und deswegen, ja, haben wir ganz viele Gemeinsamkeiten und ich denke, es ist auch deswegen so, dass wir uns heute hier wieder treffen, weil wir uns ja auch sonst sehr gerne austauschen.
Freue ich mich drauf.
Genau, lass uns einsteigen in das Thema. Also, ich würde gerne mal wissen, du hast ja schon gesagt, du hattest Herzrhythmusstörung. Dann war das wahrscheinlich der Knackpunkt oder der Wendepunkt, wo du gesagt hast, du musst dich mehr mit Gesundheit beschäftigen. Was waren da so deine Gedanken oder was war dein Impuls? Wie hast du das angefangen? Was waren so die ersten Schritte?
Ja, also ich würde gerne das heute unseren Austausch hier nicht nur auf die Antworten konzentrieren, also zu welchen Antworten ich gekommen bin, sondern tatsächlich auf die Fragen auch einen Wert legen. Welche Fragen? Was ist so meine innere Auseinandersetzung gewesen, wie du gerade jetzt die Frage auch gestellt hast? Was ist meine, ja, innere Entdeckungsreise, was das Thema Gesundheit angeht? Und die erste Frage, die ich mir damals, also der Anlass war damals Herzrhythmusstörung, um das nur mal kurz zu sagen. Und ich habe eine sehr gute Hausärztin, die in der Schulmedizin sehr verankert ist, aber die auch darüber hinausschaut. Und die hat mich damals auf das Thema Mitochondrien gebracht. Ich habe das im letzten Podcast auch schon mal kurz erwähnt. Das hat für mich ein Tor geöffnet. Wenn ich jetzt aber zurückblicke, was waren so die wichtigsten Fragen? Weil das kann auch aus meiner Sicht inspirierend sein für unsere Zuhörer, sich selber diese Fragen zu stellen, wenn sie sich ja mit ihrer eigenen Gesundheit auseinandersetzen. Denn die Antworten sind sicherlich immer spezifisch. Jeder Körper ist anders. Außerdem nehme ich für mich nicht in Anspruch, mehr zu sein als ein gut informierter Laie. Ich bin also kein Gesundheitsguru oder irgendwie sowas. Aber die Fragen, denke ich, kann sich jeder stellen. Und ich gebe auch gerne dann die Antworten, die für mich jetzt, zu denen ich gelangt bin dabei.
Ja, das finde ich eine super Vorgehensweise, weil das ist ja auch die Exzellenz eines Coaches, gute Fragen zu stellen, um dann das Gegenüber dazu zu bringen, zu reflektieren und für sich die eigenen Lösungen zu finden. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, wir sprechen hier über Gesundheit und du stellst ja auch dann deine eigenen Erkenntnisse hier in den Raum und auch was du gemacht hast. Das ist natürlich nie eins zu eins übertragbar. Also für alle, die das hören, ne, es gilt immer, wenn man etwas hat, zum Arzt zu gehen, sich zu informieren und sich eben auch dann auch Fragen zu stellen und seinen eigenen Weg zu finden, ne? Ganz kurz nochmal zurück zum Thema Mitochondrien. Vielleicht kannst du es kurz mal erklären, was da für dich das.
Ich komme da gleich drauf. Wir kommen da gleich drauf bei den Fragen, die ich mir stelle. Aber die erste Frage vorneweg, die ich mir jetzt rückblickend, vielleicht nicht damals, als ich mit dem Thema Herzrhythmusstörungen konfrontiert war, sondern rückblickend stelle, ist: Warum ist mir Gesundheit eigentlich wichtig? Jeder, also nicht jeder, aber die meisten würden sagen, Gesundheit ist mir wichtig. Aber warum eigentlich? Was steckt dahinter? Und für mich, als ich darüber reflektiert habe, sind das im Grunde genommen im Wesentlichen zwei Dinge. Nämlich einmal, ich möchte mich heute vital fühlen und in Energie, sozusagen gute Energie haben. Und zweitens möchte ich das möglichst lange halten. Ich gehe ja gerne in die Berge. Also so eine Vision ist, ich will noch mit 80 richtig ordentliche Bergtouren machen können. Mindestens mit 80, möglichst lange. Für mich ist aber nicht primär das Ziel, dass ich 120 werde. Also Lifespan, wie man sagt, ist für mich nicht das primäre Ziel. Healthspan ist für mich das Ziel. Also Qualität geht über Quantität. Und dahinter steckt für mich so eine Vision auch, die ich so formulieren würde, altern wie ein guter Bordeaux. Ja, ich will nicht meinen Tod negieren. Also indem ich mich jetzt mit Gesundheit beschäftige, ja, möglichst mich als junger Spund hier aufführen und sozusagen mein Alter negieren und auch meinen Tod letztendlich negieren, sondern ich will hier und heute gute Lebensqualität haben und das heißt für mich gute Energie, mich vital fühlen und das möglichst lange. Das ist mein Ziel. Und dann habe ich mich gefragt, bin ich bereit dafür oder wie viel Verantwortung bin ich bereit dafür zu übernehmen? Wie viel Verantwortung? Im Coaching, also ich nutze bei mir die Methodik von der sogenannten Conscious Leadership Group und die haben diesen Begriff von 100% Responsibility. Und das bezieht sich aber darauf, was ich beeinflussen kann. Also man kann auch tatsächlich mehr als 100% Verantwortung übernehmen wollen, indem man Dinge versucht zu tun, die einen vielleicht gar nicht primär was angehen. Meine Gesundheit geht mich was an. Oder aber die ich gar nicht beeinflussen kann. Also was heißt für mich hier 100% Responsibility?
Darf ich mal ganz kurz da einhaken?
Ja.
Weil das finde ich wirklich so wichtig, das nochmal ganz klar zu machen, dass es wirklich entscheidend ist, für alle Veränderungsprozesse Verantwortung zu übernehmen, in welchem Lebensbereich auch immer man etwas verändern möchte. Und das fühlt sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen anstrengend an, weil es natürlich immer viel einfacher ist zu sagen, naja, also die anderen sind schuld, meine Muster sind schuld, meine Eltern sind schuld, der Chef ist schuld oder wer auch immer. Anstatt zu sagen, okay, wo kann ich wirklich Verantwortung übernehmen? Und gleichzeitig ist das so ein Game Changer, weil wenn wir die Verantwortung wieder übernehmen, dann machen wir uns selber ja auch groß. Ja, weil wir wollen ja, also im Alter ungefähr von 3 Jahren lernen wir, dass wir Dinge können und ziehen daraus unheimlich viel Selbstwert, weil wir merken, ey, ich kann alleine mein Butterbrot schmieren, ja, ich kann alleine die Tür aufmachen. Und das ist aber im späteren Leben, verliert sich das manchmal so ein bisschen. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zurückzukommen, weil man sich da auch gut fühlt, weil man auch einen
Absolut.
Energieschub bekommt, wenn man merkt, ich habe einen Einfluss auf mein Leben und auf mich.
Also im Coaching, was zu erwähnen, kommt da häufig für mich dieser Wert von Own My
Genau.
Life, letztendlich, dass ich selber mein Leben in die eigene
Und
Hände
wie war denn
nehme.
deine Antwort auf deine Bereitschaft?
All das, was ich jetzt erzähle, habe ich natürlich nicht jetzt damals so Schritt für Schritt bin ich durchlaufen. Das ist mir jetzt rückwirkend. Nur von Kierkegaard kommt ja der schöne Satz, das Drama des Lebens besteht darin, dass wir es vorwärts leben müssen, aber erst rückwärts wirklich verstehen. Also wenn ich jetzt rückwärts reflektiere, dann sind das die Fragen, und die ich auch eigentlich unseren Zuhörern dann mal mitgeben möchte. Ich habe mir damals, stellen wir uns mal so eine horizontale Linie vor, bei dieser Frageverantwortung. Und ganz links haben wir Menschen, der macht eigentlich gar nichts für seine Gesundheit. Das haben wir. Das ist klar, das kommt für mich nicht in Frage. Und dann haben wir, wenn ich weiter nach rechts gehe, haben wir denjenigen, der in der Schulmedizin seine Antwort sieht. Also der geht zum Arzt, sucht sich möglichst auch einen guten Arzt aus und macht regelmäßig Check-ups. So, jetzt gleich. Für mich ist ganz klar, ich bin in der Schulmedizin verankert. Mir geht es nicht darum, hier irgendwie so eine alternative Medizin aufzumachen, sondern ich verankere mich ganz klar in der Schulmedizin. Mir hat einmal ein Arzt gesagt, und das habe ich mir gemerkt, es gibt drei Arten von Gruppen von Krankheiten, an denen Menschen sterben. Die erste, das sind Gefäßerkrankungen, also Herzinfarkt, Gehirnschlag und so weiter. Und da ist die Medizin sehr weit, kann sehr viel tun. Krebs ist die nächste. Da ist die Medizin fortgeschritten, kann viel tun, aber nicht so viel wie bei den Gefäßerkrankungen. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, Autoimmunerkrankungen, in Bezug Parkinson und auch Demenz, sagen ja, vermutet man ja, dass es auch in die Gruppe der Autoimmunerkrankungen gehört. Und da ist die Medizin eigentlich erstaunlich wenig fortgeschritten. Und daran sieht man schon, ja, Medizin, also die Schulmedizin kann sehr viel helfen, aber sie deckt eben vieles auch nicht ab. Und mir geht es auch darum, wo die Schulmedizin natürlich nicht so ihren Schwerpunkt sieht, ist Krankheiten überhaupt zu vermeiden. Also was kann ich tun, um gewisserweise, dass ich gar nicht erst in dieses Netz reinfallen muss. So, dann gehen wir also weiter nach rechts auf dieser horizontalen Linie. Und dann bin ich ganz rechts angekommen. Kennst du den Mann Brian Johnson? Von dem hast du schon gehört, der sich da selbst optimiert, ein ehemaliger
Ja.
Hedgefondsmanager, der eben ein ganzes Team von, was weiß ich, Ärzten, und der sich selbst optimiert. Und da sehe ich mich auch nun überhaupt nicht. Das wäre für mich mehr als 100% Verantwortung, weil das ist so, dass ich in einem mechanistischen Sinn versuchen würde, meine Gesundheit sozusagen zu kontrollieren. Und ich weiß ganz genau, ich kann es nicht kontrollieren. Da geht es um Wahrscheinlichkeiten. Ich kann trotz allem, was ich hier tue und mache, kann ich trotzdem krank werden. Aber ich kann es nicht letztendlich, ja, völlig, völlig kontrollieren. Und das würde auch dem ursprünglichen Ziel widersprechen. Nämlich, ich will mich ja vital fühlen. Und wenn ich mich jetzt von vorn bis hinten nur monitore, ja, dann ist das für mich eine verlorene Lebensenergie letztendlich. Also das ist für mich auch nicht die Antwort. Das heißt, irgendwo ist die Antwort.
Das ist ja dann auch ein Verpassen vom eigenen Leben letztendlich, ne?
Ja,
Also würde ich
genau.
sagen, dass man kann ja dann gar nicht mehr frei und flexibel leben, sondern man ist ja total kontrolliert von morgens bis abends.
Ja, genau. Da haben auch viele Angst davor übrigens in dem Zusammenhang jetzt. Das geht ja so in die Richtung von dieser Selbstoptimierung, Selbstbeobachtung und so weiter. Und viele Menschen haben da schon ja auch berechtigte Hemmung, da überhaupt reinzugehen, weil man kann sehr schnell dann anfangen, sich verrückt zu machen. Und das ganze Thema Auseinandersetzung, Gesundheit und Krankheit, sich damit auseinander, das verursacht dann auch Ängste und deswegen trauen sich viele da auch gar nicht gewisserweise dann ran. Gut, was kann ich also im Mittelfeld machen? Und bei mir habe ich mich dann relativ schnell auf das Thema eben Mitochondrien konzentriert. Man hätte vielleicht auch andere Dinge da ansetzen können, aber weil es mir ja um Vitalität und Energie geht und Mitochondrien, das sind genau die Kraftwerke in den Körperzellen. Wir haben in allen unseren Körperzellen, bis auf die roten Blutzellen, sind in allen Körperzellen sind diese Mitochondrien in unterschiedlicher Menge und das sind die Kraftwerke letztendlich, die uns Energie geben. Und die produzieren letztendlich aus Sauerstoff und oder Glucose produzieren die den Lebensenergiestoff, den man ATP nennt. So, da wollen wir gar nicht einsteigen ins Detail. Da wird es sehr biochemisch tatsächlich. Also wenn man das jetzt wirklich verstehen möchte, da wird es dann wirklich schnell kompliziert. Habe ich jetzt nicht versucht. Ich habe für mich gesagt, Mitochondrien, und da bin ich auch, mache ich einen sehr guten Sparringspartner mit meiner Hausärztin, die da eben auch sagt, da können wir was tun. Ich habe mir aber erst die Frage gestellt, woher weiß ich eigentlich, wie es um meine Mitochondrien steht? Denn wir sind hier in dem Feld schon außerhalb gewisserweise mit Berührung, aber außerhalb der Schulmedizin. Also die Schulmedizin hat aus meiner Sicht keine klare Diagnostik in dem Zusammenhang und auch keine, es gibt kein, nicht, dass ich wüsste, jedenfalls ein Medikament, mit dem ich jetzt irgendwie kranke Mitochondrien direkt behandeln könnte. Also wir sind, bewegen uns jetzt ein Stück weit außerhalb der Schulmedizin. Das muss man wissen. Das heißt, ich habe mir die Frage gestellt, woher weiß ich denn, wie es um meine Mitochondrien steht? Und für mich als Antwort sind das drei Punkte. Das erste ist, wie fühle ich mich? Weil das ist ja auch das Ursprungsziel. Ich will ja Energie haben. Und zwar nicht nur, wenn ich im Sofa sitze, sondern auch zum Beispiel, ich mache jedes Jahr Bergtouren, habe ich dir mal erzählt. Wie fühle ich mich auf diesen Bergtouren? Also wenn ich unter Belastung bin, wie komme ich da hoch? Ich habe einen sehr, sehr engen Schweizer Freund. Wir machen das schon seit Jahrzehnten und dann der ist ungefähr gleich fit wie ich. Und dann gucken wir mal, wie kommt der da die Berge hoch, wie komme ich die Berge hoch? Das ist Punkt eins. Das zweite ist der, haben wir letztes Mal auch kurz erwähnt, der VO2 Max. Das ist die maximale Menge an Sauerstoff, die der Körper, der Mensch verarbeiten kann unter Belastung. Das kann man messen bei einem Sportmediziner, habe ich auch zweimal gemacht tatsächlich. Und das misst aber näherungsweise eine Apple Watch zum Beispiel. Und das ist eine super wichtige Größe, mit der auch so wird eben nicht nur vermutet, sondern da komme ich jetzt zum anderen Thema, nämlich auf wen höre ich eigentlich in dem Umfeld? Also wer sind für mich eigentlich hier vertrauenswürdige Personen? Es ist nicht einfach, weil wir haben es hier mit Experimenten. Man kann nicht Experimente am Menschen direkt machen, was dieses ganze Thema jetzt Lifespan, Healthspan angeht. Die gibt es eigentlich nicht. Man macht dann Experimente an Mäusen und was weiß ich. Und dann ist die Frage, wie weit sind die übertragbar? Und außerdem geht es hier um sehr viel Geld und häufig sind eben diese sogenannten Gurus auch selber Conflict of Interest gibt es da. Ich habe für mich einen Peter Attia auserkoren als einen der für mich vertrauenswürdigen Personen. Und der stellt eben diesen VO2 Max sehr stark in den Vordergrund. Und er sagt, dass wenn man für eine bestimmte Altersgruppe die Top 3% nimmt in dieser Altersgruppe für den VO2 Max und die vergleicht mit dem unteren Viertel, mit den unteren 25% und man schaut auf die sogenannte All-Cause-Mortality, also die Wahrscheinlichkeit innerhalb von einem Jahr zu sterben aus irgendwelchem Grund, aus irgendeinem Grund, dann ist die in diesem Top-Segment. Also da ist die in diesem unteren Segment fünfmal höher als in diesem Top-Segment. Das ist also sehr, sehr relevant für, wenn man seine Gesundheit gewisserweise, nicht nur die Mitochondrien, überhaupt seine Gesundheit checken will, ist für mich der VO2 Max wirklich eine sehr relevante Größe.
Bertram, ich würde gerne noch mal ganz kurz, bevor du da weitererzählst, einhaken. Und zwar, mich würde auch interessieren, als du diese Diagnose bekommen hast, dass du quasi Herzrhythmusstörungen hast. Wie war denn da deine Verantwortung für deine Gesundheit? Also wo standest du denn? Von wo kommst du?
Ich hatte Herzrhythmusstörung und meine Hausärztin hat damals zwei Sachen gemacht. Sie hat bestimmte Labortests gemacht und sie hat bei mir festgestellt, Schwermetalle, eine hohe Schwermetallbelastung. Und sie sagte dann, vermutlich sind meine Mitochondrien geschädigt. Und das Erste, was ich sagte, oh weia, ist das jetzt sozusagen, das ist jetzt mein,
Geht das wieder weg?
na, ich habe gedacht, das wäre jetzt so und damit müsste ich jetzt leben sozusagen. Also ich komme eigentlich davon, dass ich dann angefangen habe, mich mit Mitochondrien tatsächlich zu beschäftigen, mich darüber und sie auch zu fragen, was kann ich denn da tun? Und dann hat sich auf einmal für mich ein Feld eröffnet, ja, da kann man was dran tun. Und dann bin ich da immer weiter reingegangen.
Genau, und was mich noch mal interessieren würde, als du also das quasi anfing, also wie hast du gelebt? Also hattest du die Gesundheit damals auch schon so im Fokus, oder hast du gesagt, ach, das, mein Körper funktioniert alles gut?
Ich war mehr in dem Bereich Schulmedizin. Ich gehe immer schön, ich hatte den Glauben, wenn ich immer zum guten Arzt gehe und der für mich ein super Blutbild macht, ganz großes Blutbild, dann kann man im Grunde genommen jede Krankheit da rechtzeitig erkennen. Diese Vermutung hatte ich. Ich weiß heute, dass das nicht stimmt. Und es stimmt auch, insofern stimmt etwas Zweites nicht, nämlich ich kann mehr da selber tun. Ich kann tatsächlich auf eine Art und Weise leben, die eben, also ich würde sagen, viele, das ist mein Verständnis, viele Krankheiten beginnen tatsächlich auf Ebene der Mitochondrien. Sehr frühzeitig, bevor sie überhaupt im Blutbild möglicherweise sich dort widerspiegeln. Das heißt, wenn die Schulmedizin anschlägt, dann ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Und bei mir war es dann wirklich, also wenn ich mal, bei mir ist das angesprungen, weil ich betroffen war und dann habe ich gesagt, habe ich mich dann dafür interessiert und bin da wirklich immer, ja, immer tiefer eingestiegen, habe eine Menge an Podcasts gehört, bestimmte Leute verfolgt, halte ich jetzt auch nicht mehr für so glaubwürdig, übrigens. Ich bin da, habe mich da auch jetzt umorientiert mit der Zeit. Aber genau.
Okay, und dann hast du also die Mitochondrien für dich entdeckt und hast auch angefangen, den Sachen auf den Grund zu gehen. Wie hast du dich denn in dieser Phase gefühlt? Also hattest du da das Gef relativ schnell das Gefühl, ah, ich kann jetzt hier Verantwortung übernehmen, oder hattest du auch Ängste nach dem Motto, oh Gott, das geht nie wieder weg, oder vielleicht kann ich doch nicht so viel tun, vielleicht ist das Ende, der Anfang vom Ende sozusagen?
Naja, in dem Moment war ich dann wirklich drin und hab dann war im Erforschen, in Anführungszeichen, für mich und im Umsetzen, im Experimentiermodus, im Doing. Da war ich dann, ich muss eigentlich dazu sagen, dass die Erfolge wirklich lange auf sich gewartet haben. Also haben sich nicht so schnell eingestellt.
Wie lange war das ungefähr?
Oh, ich würde sagen, ich würde da von 1 bis 2 Jahren rechnen. Also bevor ich dann tatsächlich das Gefühl hatte, ich bin auf einem ganz anderen Level. Und das ist ein bisschen auch die Schwierigkeit, weil ich vorhin sagte, es geht für mich darum, wie fühle ich mich. Also nochmal zurück zu dem, wie messe ich? Drei Kriterien für mich. Einmal, wie fühle ich mich? Das zweite ist der VO2 Max. Ich will dann einen bestimmten Level haben. Und das dritte ist, es gibt bestimmte Blutwerte, die tatsächlich in der Schulmedizin eigentlich standardmäßig erhoben werden, die aber, wenn sie im Zusammenhang interpretiert werden und auch mit strengeren Levels unterlegt werden, etwas über die Mitochondrien aussagen. Und das sind für mich die drei Kriterien, die ich da ansetze. Und wenn eins von den drei nicht so richtig, sag mal, mich zufriedenstellt, dann bin ich auch bereit, da mehr dafür zu tun. Also zurück, solange ich mich nicht gut fühle, werde ich weiter experimentieren und irgendwas tun und machen.
Ja, natürlich. Und sag mal, als du dann all diese Ergebnisse hattest, dann was hast du konkret geändert dann in deinem Leben?
Also eine Person, die mich, hatte vorhin diesen Peter Attia genannt, eine andere ist eine Casey Means. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erwähnt habe. Die ist jetzt in einem Unternehmen namens Levels ist die tätig und die hat hier ein Buch geschrieben, Good Energy. Und die hat das mal in einem Podcast sehr schön dargelegt, was man tun kann für seine Mitochondrien, für seine Metabolic Health. Und sie hat zwei Gruppen dort dargestellt. Eine ist die wirklich die wichtige Gruppe und da geht es um, das sind die Standards eigentlich, die wir alle wissen. Sport, Ernährung, Schlaf und die Psyche. Das sind sozusagen die Big Fours. Und dann gibt es ergänzend gibt es Supplements, es gibt Zusatztherapien, Therapiemöglichkeiten, wie zum Beispiel Sauna oder was auch immer. Und auch das Thema Schwermetalle würde da auch mit reingehen, was häufig in der Schulmedizin eher vernachlässigt wird. Und das ist so die B-Gruppe. Und ja, auf die habe ich mich dann konzentriert. Ich habe mich in diesen Feldern eben, habe ich mir die Frage gestellt, was kann ich tun? Bei der Auswahl letztendlich, also ich habe da sehr viel dann geforscht und gehört, YouTube-Videos hier und da, was kann man da alles machen und was ist wichtig? Bei meiner Auswahl habe ich dann für mich letztendlich drei Kriterien angesetzt. Nämlich einmal spüre ich da was über die Zeit. Das kann eine Weile dauern, habe ich schon gesagt. Aber wenn ich überhaupt nichts spüre, dann würde ich es wahrscheinlich eher nicht machen. Oder wenn ich frage, ob es sinnvoll ist, es zu tun. Das Zweite, was für mich wichtig ist, dass da eine gewisse Evidenz sein soll, eine gewisse wissenschaftliche Evidenz. Ich habe ja einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, also beziehungsweise ich habe Mathematik studiert und bin da eher in diesen exakten Wissenschaften unterwegs. Und so dass ich schon gerne eine gewisse wissenschaftliche, dass es unabhängige Studien gibt dazu zu dem Thema und dass sich zumindest Menschen, wie dieser Peter Attia oder andere, sich hier mit diesen Dingen auseinandergesetzt haben und zu einem positiven Ergebnis kommen, ist für mich wichtig. Das Dritte, da sind wir vielleicht ein bisschen auseinander, Franziska.
Ja, dazu will ich auch noch was
Das
sagen.
glaube ich. Ja, genau. Da sind wir, glaube ich, auseinander. Aber bei mir, ich habe das für mich so entschieden. Und das Dritte ist, wie leicht oder schwer ist etwas umsetzbar? Das heißt, wie teuer ist das? Wie viel Zeitaufwand macht das? Wie viel Spaß macht mir das? Oder wie viel Mühe bereitet mir das? Das ist auch wichtig. Also ich bin absolut nicht bereit, hier alles zu machen. Sondern das muss irgendwo auch für mich integrierbar sein in mein Leben.
Ja, das finde ich auch.
Möchtest du da zu dem Punkt Evidence was sagen?
Ja, also ich bin auch voll der Meinung, fühlen ist ganz wichtig, ne? Was tut einem wirklich gut? Da immer wieder bei sich selbst auch einzuchecken und nicht so hörig sein, also den Ärzten oder den Leuten, denen man halt so vertraut, sondern sich wirklich seine eigene Meinung bildet, indem man in sich reinfühlt. Was ich halt immer mehr für mich erkenne durch meine Arbeit, ist halt, dass hinter den ganzen körperlichen Symptomen auch ein Mindset-Thema steht. Also beziehungsweise auch ein anderes Thema steht, ja. Und habe eben auch schon Klienten begleitet, die wirklich sehr krank waren, die von der Schulmedizin als austherapiert galten, denen dann eher gesagt wurde, na, du hast vielleicht eine psychische Störung oder ne, geh mal in die Psychiatrie. Und die dann zum einen auch Gurus gefolgt sind mit keinen guten Auswirkungen und aber auch Heilpraktiker oder so gefunden haben, die ihnen sehr geholfen haben. Und die dann durch auch meine Arbeit erkannt haben, woran es eigentlich liegt, dass sie auch vielleicht also für bestimmte Dinge empfänglich sind, bestimmte Dinge nicht ändern können, was eigentlich das dahinterstehende Thema ist für ganz bestimmte Verhaltensweisen, die dann wiederum dazu geführt haben, dass der Körper krank geworden ist. Denn oft ist es ja so, dass nicht nur eine Geschichte hinter einer Krankheit steht, so nach dem Motto von dem, was wir alles so gemacht haben, sondern auch, wie wir es gemacht haben. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Stress eine wahnsinnige Auswirkung auf unser Immunsystem hat und unser ganzes Körpersystem, auch mit dem Schlafen und so weiter. Und ich habe halt oft hier auch Leute, die lange mit sich Schindluder getrieben haben, gar nicht aus böser Absicht, sondern weil sie einfach in einem Muster verfangen waren, das ihnen gar nicht erlaubt hat, auf sich zu gucken. Und deswegen finde ich das halt ganz wichtig, da eben auch auf das Mindset ganz stark zu gucken und beziehungsweise, und es ist eben so, dass auch so aus der
Bin ich
TCM
total bei dir.
oder aus der chinesischen Medizin weiß man ja auch, oder sagt man eben, dass auch bestimmte Organe eben auch, ne, also die Energie muss fließen und wir haben eben nicht nur das grobstoffliche Organ, sondern auch das feinstoffliche Organ. Und wenn in unserem Energiesystem lange etwas nicht gut läuft, dann kann man das feinstofflich viel früher spüren. Und wenn es immer wieder auch nicht auf die Körpersignale geachtet wurde, dann wird sich das eben auch grobstofflich irgendwann zeigen. Also dann wird der Körper tatsächlich krank. Und da kann man eine Menge, Menge tun. Und das wird ja auch immer mehr.
Ja.
Also du hast ja gesagt, du bist so wissenschaftsbasiert, bin ich ja theoretisch auch. Also ich glaube auch an, ich würde nicht mehr leben, wenn die Schulmedizin nicht da gewesen wäre, weil ich als Baby mal sehr krank war. Nur ich habe sehr viel gute Erfahrungen gemacht, auch mit Homöopathie, auch mit Bioresonanztherapie. Habt ihr schon erzählt von meinem tollen Biosigner und so weiter. Also da sind natürlich Dinge auf Felder, auf denen auch geforscht wird, auch Frequenztheorie. Das ist jetzt alles noch nicht bewiesen, aber ich finde halt auch, zum Beispiel die Wirkung von Yoga, die war auch nicht bewiesen, als die Leute sie angefangen haben. Und heute wissen wir, was für einen guten Impact sie haben. Oder Meditation, ja. Also ich finde, man muss da so ein bisschen auch für sich gucken.
Ja, manchmal ist man der Zeit auch voraus.
Genau.
Also ich würde auch nicht behaupten, nicht alles, was wissenschaftlich nicht bewiesen ist, funktioniert nicht. Ne? Das würde ja unterstellen, dass die
Ja.
Wissenschaft sozusagen schon alles komplett abgedeckt hat. Das ist absolut nicht der Fall. Gleichwohl sage ich, es hängt immer davon ab, auch von dem Ziel und wo stehe ich. Also du hast vorhin von Menschen gesprochen, die bei denen sozusagen alles versagt hat, die Schulmedizin hatte. Und wenn ich in so einer Situation wäre, dann würde ich auch vieles versuchen. Wenn es mir aber grundsätzlich gut geht und mir es darum geht, jetzt Energie zu haben, und ich habe zwei Verfahren zur Auswahl. Bei einem ist die Evidenz eben so, dass das sozusagen bewiesen ist. Beim anderen ist es nicht. Dann würde ich immer sozusagen zuerst das Erste ergreifen. So ticke ich jetzt. Ja.
Genau, und da würde ich halt sagen, dass es halt einen Grund gibt, warum du nicht, warum du weniger Energie hast. Ne? Da gibt es einfach einen Grund in dir und deinem ganzen Innenleben, warum überhaupt es dazu gekommen ist, dass du weniger Energie hast. Aber ich meine, das ist ein weites Feld, das können wir ja so stehen lassen. Jeder darf da seinen Weg suchen. Was hast du dir denn dann als weitere Fragen gestellt auf deinem Weg, um immer tiefer auch das für dich zu erforschen quasi?
Ja, also vielleicht, weil wir gerade, ich hatte ja vorhin dargelegt, diese zwei Felder A und B. Und auch, wonach ich jetzt sozusagen auswähle. Vielleicht gehen wir da jetzt mal tatsächlich kurz rein, in diese verschiedenen Felder. Also sprich, jetzt kommen wir wirklich in die Antworten. Sofern das interessant ist. Wollen wir das machen, Franziska?
Ja, gerne.
Ja?
Ja, sehr gerne.
Also dann gehen wir doch einfach mal durch. Beim Thema Sport. Da ist es so, dass ich sozusagen für mich zwei Subziele für mich gesetzt habe, nämlich einmal nochmal der VO2 Max. Also der VO2 Max kann durch Sport am direktesten beeinflusst werden. Da habe ich ein bestimmtes Ziel und aber auch Kraft. Denn Muskeln sind, heißt es, ist das Longevity-Organ. Nicht nur, weil es darum geht, im Alter diese Gebrechlichkeit zu vermeiden, was dann häufig passiert. Menschen fallen und kommen dann nicht mehr auf die Beine, sondern die Muskeln haben auch mit dem Stoffwechsel unmittelbar was zu tun, weil die nämlich in der Lage sind, Glukose ohne Insulin aufzunehmen. Und das ist ein Thema, da kommen wir gleich nochmal drauf, was Ernährung angeht. Also, Kraft ist wichtig. So, und dann, was im Grunde genommen Konsens ist, es kommt auf mehrere Themen im Sport an, nämlich Cardio, Flexibilität, Kraft und das High-Intensity-Training. Für mich ist Cardio einfach, weil ich gerne in der Natur bin, ich habe Mund und ich fahre gern Mountainbike, was weiß ich, bewege mich gerne in der Natur. Deswegen ist das Thema Cardio für mich eigentlich einfach abzubilden. Flexibilität ist auch nicht schwer, weil da geht es nicht darum, stundenlang irgendwas zu machen. Es tut mir gut, wenn ich mich morgens 10 Minuten strecke. Das decke ich auch ab. Kraft und High Intensity sind Dinge, die machen mir jetzt nicht per se Spaß. Also das ist jetzt mühsam. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, was sind meine Taktiken? Wie kriege ich das jetzt hier, so dass es mir möglichst viel Spaß macht? Und wie ich das jetzt mache, also ich mag überhaupt keine Fitnesscenter. Das turnt mich völlig ab. Das war mein ganzes Leben. Für mich nichts. Wie ich das mache, ist durch sogenannte Snacks, Übungssnacks. Ich habe Gewichte hier, ein paar Gewichte, also die nicht viel Platz wegnehmen. Und ich mache so jeden Tag, baue ich da ein, zweimal so Snacks ein, wo ich jetzt insgesamt vielleicht 10, maximal 15 Minuten am Tag, dadurch, dass ich das fast jeden Tag mache, komme ich auf eine gute Stunde in der Woche und mehr muss es auch nicht sein. Das mache ich. Und das sind abwechslungsreiche Kraftübungen. So habe ich das für mich
Okay,
gelöst.
damit hast du die Kraft gelöst, ja? Und wie machst du das? High Intensity?
High Intensity. High Intensity ist auch, das mag eigentlich fast keiner, weil da soll man ja wirklich, wie der Name schon sagt, an seine Grenzen gehen. Da mache ich es, indem ich es variiere, also verschiedene Möglichkeiten habe, um High Intensity aufzubauen und wenn es geht, es einzubauen. Also ich habe eine Cardio-Übung zum Beispiel, indem ich mit einer Gewichtsweste auf unseren Hausberg gehe. Das ist eine 20 Kilo Gewichtsweste. Das ist schwer. Und High Intensity hieße dann, dass ich einfach stehen bleibe, zur Ruhe komme, dann gehe ich so schnell wie möglich für 2 Minuten, mache dann wieder für 1, 2 Minuten Pause, wo ich gar nichts mache. Also dann baue ich das sozusagen in mein Cardio-Training ein. Das wäre möglich. Das gleiche kann man beim Mountainbike machen, dass man immer wieder zwischendurch mal so richtig Speed gibt. Ich kann im Fernsehen YouTube-Video aufrufen, da gibt es genug High-Intensity-Kurse und so weiter.
Also High Intensity ist also quasi, dass ich, also wenn ich jetzt quasi joggen gehe und oder spazieren gehe und dann mal kurz richtig sprinte und dann wieder in Ruhe, dann ist es auch High Intensity, also dass ich immer wieder mein
Also an High Intensity, also es gibt eigentlich, also ich habe im Auge besonders das High Intensity Intervalltraining. Das hat übrigens von diesen 4 Sportkategorien den größten Impact auf V2 Max. Und wenn wir vorhin gesagt haben, V2 Max ist sehr wichtig für die Messung der Gesamtheit, dann ist das wirklich wichtig, mal seinen Körper absolut an die Grenzen zu bringen, um danach aber immer wieder so kurze, totale Ruhepause zu haben. Ne? Also es gibt verschiedene Ansätze. Einer ist eben, wie gesagt, ich gehe, also die härteste Disziplin ist tatsächlich, wo man 4 Minuten Vollgas gibt, 4 Minuten Pause und das Ganze 4 Mal macht. 4 Minuten richtig an seinem Limit zu machen. Man kann aber auch einfach immer 30 Sekunden machen, also man kann sich aufs Fahrrad setzen, ich gehe 30 Sekunden lang Vollspeed und dann strampel ich ganz entspannt 30 Sekunden und das Ganze macht man 15 Mal oder irgendwie sowas. Insgesamt eine halbe Stunde pro Woche. Ist fies, aber
Also das mache ich auch gerne beim Joggen, weil ich finde, das ist auch ein cooles Gefühl, sich mal so an den so richtig so den Körper so richtig zum Arbeiten zu bringen. Und bei Kraft, da finde ich ja super cool dieses EMS-Training. Das mache ich jetzt schon bestimmt seit 2 Jahren regelmäßig, wo man quasi so auch so Westen und sowas anhat, wo durch die so leichter Strom geschickt wird und dadurch
okay.
sind halt diese. Das machst du
Das macht mein
20
Bruder.
Minuten und dann, also ist halt schnell, ne? Ich frage mich ja auch immer, wie kann ich möglichst schnell die Dinge tun? Und
Das machst
hat
du immer
aber,
im Fitnesscenter, ne? Dann im
genau, hat aber eine sechsfache Wirkung, ne? Also wenn ich das einmal mache, dann mache ich, ja, einmal die Woche reicht im Grunde schon für die ganze Woche. Und was ich ja auch cool finde, was ich für mich entdeckt habe, ist Barre-Training. Das ist so eine Mischung aus, ja, eigentlich, also Ballett, also baut auf dem Ballett auf, das ist so eine Art Balletttraining, daher kommt das. Und du arbeitest teilweise auch an der Stange, aber das Wesentliche ist, dass du ganz tief deine Muskeln quasi stimulierst oder anstrengst. Und das geht also wirklich so in die Tiefe, das ist irre. Da gehe ich manchmal mit so zitternden Beinen raus und das merke ich richtig, wie mir das wahnsinnig viel bringt und mich eben nicht
Okay.
nur, also am Tag vielleicht selber dann erstmal so ein bisschen, mich auch ein bisschen platt, aber wie ich merke, wie der Energielevel wirklich so nach oben geht, ne?
Du inspirierst dich, das auch mal auszuprobieren. Vielleicht muss ich doch mal in ein
Ja, das ist
Fitnesscenter gehen.
wirklich
Weil
cool, weil
das kann
es so
man zu
schnell
Hause,
geht.
das hat man zu Hause natürlich nicht, diese Geräte. Ne?
Genau. Okay, also das ist der Sportbereich.
Das ist der Sport. Dann gehen wir mal in Ernährung. Übrigens gibt es dazu, was Evidenz angeht, es gibt erstaunlich wenige wirklich fundierte wissenschaftliche Studien, weil es wahnsinnig schwierig ist, Experimente zu machen, wo Menschen über viele, viele Jahre eine bestimmte Ernährung haben. Man kann das gar nicht kontrollieren. Die machen dann kreuzen an. Deswegen, ich würde sagen, da ist wichtig, sich nicht zu sehr verrückt zu machen. Das habe ich mir gesagt. Es gibt nicht die optimale Diät. Es geht darum, eine gewisse Energiebalance zu halten. Es geht darum, natürlich, wenn ich jetzt an die sogenannten Makros denke, Carbs, Proteine, Fette, Carbs meistens tendenziell zu viel. Also gibt es Möglichkeiten, die Carbs zu reduzieren. Ich gehe nicht in eine Keto-Diät, aber ich esse
Also die
natürlich
Kohlenhydrate meinst du?
Kohlenhydrate, genau. Aber wir haben in unserer Ernährung, da werden wir ja durch die Gesellschaft gewisserweise schon stark auch beeinflusst. Ne? Ich versuche Carbs tendenziell eher zu reduzieren. Proteine tendenziell nehme ich eher, also ist tatsächlich, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass man eher ein bisschen mehr nehmen sollte als weniger. Das hängt mit dem Thema Muskeln zusammen, was wir vorhin gesagt haben. Und Fette geht es vor allen Dingen, es geht nicht darum, wenig Fett, es geht darum, die richtigen Fette. Und wir haben uns über Omega-3, haben wir uns ja auch schon darüber ausgetauscht. Dieser Omega-3-Index ist halt wichtig. Dann Zucker. Habe ich letztes Mal schon gesprochen, ich esse gern Zucker. Also ich esse auch weiterhin Zucker, aber eben viel bewusster mittlerweile. Das habe ich für mich gemacht. Ich esse es morgens in der Regel nicht mehr. Also morgens hat Zucker eine stärkere Wirkung als jetzt zum Beispiel mittags. Und ich frage mich einfach, ist es mir das wert? Also das ist eine Frage, die habe ich für mich verinnerlicht und eingebaut. Früher war das einfach, baff, rein, es schmeckt gut. Und das mache ich überhaupt nicht mehr. Also ich habe meinen Zuckerkonsum deutlich, deutlich
Du,
reduziert.
da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken. Einmal habe ich eine Frage zu den Protein, wie du das schaffst, also supplementierst du das? Und zweitens wollte ich noch mal darauf hinweisen auf den Biosigner, das Frequenzgerät, weil damit kannst du ja auch deine Lebensmittel quasi vitalisieren, sodass zum Beispiel auch eine Schokopraline besser für deinen Körper aufnehmbar ist, als wenn du sie einfach so isst. Also
Da wäre ich ja mal interessiert, das wirklich zu messen. Ich habe ja schon oft von dem Glukosemonitor, habe ich auch erzählt. Das müsste man ja
mach das
durchaus,
mal.
das müsste man ja messen können. Ne?
Ja, mach das mal. Also die haben zum Beispiel die Wasserkristalle vor Vitalisierung und nach Vitalisierung aufgenommen und du siehst es wirklich, wie das Kristall, also in welcher Kraft das ist nach der Vitalisierung und wie es aussieht davor. Also, okay, aber erzähl mir mal nochmal zu den Proteinen, das würde mich sehr interessieren.
Protein supplementiere ich tatsächlich. Mache ich, ja. Ich nehme morgens und abends nehme ich so einen Esslöffel, zwei, so ein Proteinpulver.
Was nimmst du da?
Also ich bin großer Anhänger, will ich keine Reklame
Ist
machen
nur
für
für mich, hört
irgendwas,
ja keiner.
aber ich bin großer Anhänger
Naja.
von Sunday Natural, da nehme ich das. Also ich beziehe meine Supplements, wenn sie verfügbar sind, über Sunday Natural. Und manche sind dort nicht verfügbar. Und Proteine bekomme ich daher. Was Ernährung angeht, würde ich gerne noch sagen, habe ich jetzt zwei gewisserweise Subziele. Ich hatte ja vorhin beim Sport gesagt, was und das eine ist, was man Metabolic Flexibility nennt, womit ich festgestellt habe, dass das kann man ganz gut messen. Und ich hatte das eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob ich es mal erwähnt habe, diesen
Ja.
dieses Lumengerät. Damit kann man seine metabolische Flexibilität messen. Metabolische Flexibilität heißt, dass der Körper sowohl aus Glukose, das ist die immer die erste Wahl, weil die schnell verfügbar ist, Energie produzieren kann, die Mitochondrien, aber auch aus Fett. Ich habe, glaube ich, vorhin mal Sauerstoff gesagt. Sauerstoff wird dabei benötigt. Also Fett und Glukose sind sozusagen der Input, aus dem ATP Energie produziert wird. Und Metabolic Flexibility heißt, dass der Körper zu beidem in der Lage ist. Und das habe ich aber gut hinbekommen, messbar mit diesem Gerät, über Intervallfasten tatsächlich. Und Intervallfasten habe ich bei mir ziemlich eingebaut. Fällt mir überhaupt nicht mehr schwer. Das mache ich nicht jeden Tag. Ich mache das nicht zwanghaft, wenn ich Lust habe. Aber in der Regel esse ich abends tatsächlich wenig oder nichts. Das hat sich bei mir so, dadurch schläft man noch besser und ich kann es in meinem Leben so darstellen. Und damit habe ich auch diese metabolische Flexibilität für mich gut hingekriegt. Mein Hauptknackpunkt ist das Thema Glukose, weil ich nämlich durch diesen Glukosemonitor festgestellt habe, dass bei mir der Glukoselevel vor allen Dingen vormittags relativ hoch bleibt. Und dafür hatte ich gar nicht so richtig eine Erklärung. Das ist wahrscheinlich bei mir genetisch bedingt. Also ich habe nicht diese Spitzen, wo das so hochschießt, aber der bleibt relativ lange oben. Und dadurch komme ich, was bestimmte Blutwerte angeht, tatsächlich so ein bisschen in die Nähe der Prädiabetes teilweise. Also ist durchaus für mich, das ist für mich die harte Knacknuss gewesen, was ich sag gewesen, weil ich bin jetzt kürzlich tatsächlich draufgekommen, wie ich das hinkriege, nämlich, und das ist so banal, im Grunde genommen, ich hatte nämlich mal zufällig den Glukosemonitor, den trage ich ab und an mal alle paar Monate, hatte ich den auf einer Bergtour. Und da habe ich nämlich gesehen, da kann ich eigentlich essen, was ich will, auch ein Frühstück, kann mir alles reinhauen und da komme ich gar nicht auf 100 Glukose. Und ich hatte früher, habe ich es immer so gemacht, dass ich den ich mache morgens mal meinen langen Hundespaziergang, dass ich den nach dem Frühstück gemacht habe, im Sinne von möglichst die Fastendauer zu verlängern und Sport soll ja im Fasten noch gut sein. Und ich habe das jetzt einfach umgeswappt. Ich mache das jetzt, sorry, ich habe das vorm Frühstück gemacht früher und jetzt mache ich es eben nach dem Frühstück, ja, dass ich dann direkt in Bewegung komme und eine Stunde lang intensiven Walk mache. 10 Minuten reichen bei mir nicht aus. Also da muss ich schon ordentlich marschieren. Und das war ein totaler Gegner. Und das ist so banal.
Gibt ja diesen schönen Satz auch, wobei das ja eigentlich widersprüchlich ist, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1.000 Schritte tun, ne?
Ja, das stimmt. Also für mich gilt definitiv Zweites.
Ja, muss man halt ausprobieren. Und ich finde es wirklich interessant, auch mit dem Essen, weil ich merke halt auch, dass mir das viel, viel besser geht, wenn ich abends nichts esse oder wenig esse, weil ich das mit meinem Oura-Ring ja auch tracke. Und jedes Mal, wenn ich abends spät oder viel esse, fragt er mich immer, was war los und war es vielleicht spätes Essen? Und es passt im Grunde immer wie die Faust aufs Auge. Also
Absolut.
deswegen bin ich da auch viel achtsamer, dass ich wirklich, ich habe meistens so mittags richtig Hunger. Also ich könnte nicht ohne Mittag essen, ich brauche was Warmes. Und da esse ich dann auch eher mehr.
Ja,
Und manchmal auch durch
da
dieses,
sind wir
das.
genau gleich.
Genau, und dann auch manchmal auch ein bisschen später eher und dann reicht es aber für mich auch und esse ich abends vielleicht noch ein Stück Obst oder irgendwas, aber
Ja.
nicht mehr viel. Und
Und wie gesagt,
da
sich
geht's.
nicht verrückt machen, sondern einfach
Ja.
man in sich reinspüren, was tut einem gut. Vielleicht hierzu noch übrigens Supplement, was mir bei dem Glukosethema tatsächlich auch erstaunlich gut geholfen hat, ist ein Nahrungsergänzungsmittel, Berberin. Und das nehme ich und das habe ich zwar früher auch genommen, aber ich habe es aber in den falschen Dosen, in der falschen Dosierung genommen. Da muss man schon 500 Milligramm soll man dann nehmen pro Mahlzeit und das auch dann so eine halbe Stunde beziehungsweise kurz vor der Mahlzeit. Es nutzt also nichts, wenn ich das abends irgendwie mal runterschlucke. Und das hat auch total eine echt super gute Wirkung. Und das sehe ich halt in meinem.
Was ist das, Berberin? Ist das eine Frucht oder Pflanze oder?
Ich kann es dir im Moment, ich hab's mal irgendwann, wird gewonnen aus Pflanzen, ist richtig. Es ist im Grunde genommen eine pflanzliche Alternative zu einem Medikament, Metformin. Und Metformin ist das klassische Medikament, was bei Diabetes 2 gegeben wird. Berberin wird irgendwie aus Pflanzen gewonnen. Ich kann es ja nicht genau sagen, woraus.
Und das wirkt dann so, dass es den Glukosespiegel nicht so anschnellen lässt.
Ja, also es senkt, du kannst, wenn du es, das ist, also ich kann nur tatsächlich mal, wenn man sich dieses mit dem Thema Glukose beschäftigen möchte, und das ist in diesem ganzen Zusammenhang Metabolic Health, Mitochondrien wirklich super wichtig, mal einfach so ein Monitor zu probieren und zu gucken, wie der Körper reagiert auf bestimmte Dinge. Und man sieht das dann. Also ich habe ja gesehen dann, dass vorher war das eben nach dem Frühstück, dann stieg das langsam an und dann blieb das 3, 4 Stunden, blieb das bei 140 oder sowas. Und man sagt ja eigentlich, es geht natürlich, wenn man isst, steigt das an, aber es soll nach 2, 3 Stunden soll es eigentlich wieder auf dem Level sein, wo du vorm Essen warst, so in der Richtung. Und das war es bei mir überhaupt nicht. Wenn ich dieses Berberin schlucke, dann komm überhaupt nicht so hoch. Also das ist erstaunlich.
Eine Sache noch, das Ziel ist doch bei diesem Glukosethema, dass man im Grunde der Blutzucker, also der Blutzuckerspiegel möglichst konstant bleibt, ne? Also klar, dass er nach dem Essen hochgeht, aber dass er eben nicht ständig so hoch, runter, oder?
Also ganz konstant ist nicht möglich, weil wenn man isst, dann geht er
Ja,
hoch.
das ist klar.
Aber es sind zwei Ziele. Einmal will man die Spitzen vermeiden, weil die Spitzen, wenn man ganz viele Spitzen hat im Tag und wenn man so snackt und so weiter, dann kann man schnell das entwickeln. Das will man auf jeden Fall vermeiden. Und das Zweite ist, was da so heißt, die Fläche unter der Kurve, gewisserweise. Also Mathematiker würde sagen, das Integral. Also was der durchschnittliche Glukoselevel ist über 24 Stunden, das ist interessant. Und das korrespondiert übrigens mit diesem HbA1c-Wert, den man in der Schulmedizin, also völlig, also wir sind ja sowieso jetzt hier in Schulmedizin, klassisch erhebt. Damit korrespondiert das. Man kann damit ganz gut den durchschnittlichen Glukoselevel ermessen. Worum es aber vielleicht nochmal ein Punkt, und ich bin, wie gesagt, nur informierter Laie, was im Grunde genommen hinter diesem Glukoselevel steckt, ist eigentlich noch ein wichtigeres Thema, nämlich Insulin. Weil was man eigentlich möchte, ist, dass man möglichst wenig Insulin im Körper rumschwirren hat. Das ist eigentlich das Ziel. Also tatsächlich mein Ziel bei der Ernährung ist möglichst viel Genuss bei möglichst geringem Insulin. Das ist eigentlich mein Ernährungsziel. Klingt jetzt ein bisschen crazy, aber so ist es im Grunde genommen. Weil Insulin hat eben diese Wirkung, Glucose in die Körperzellen reinzubringen. Aber das hat halt Nebeneffekte, alle möglichen Nebeneffekte. Erhöht den Zustand im Körper, blockiert alle möglichen anderen Prozesse, die wichtig sind. Also wenn wir ständig viel Insulin im Körper haben, dann macht uns das krank. Und ich habe übrigens kürzlich, irgendwann mal habe ich einen Podcast gehört, da sagte der Arzt, dass wenn man vergleicht, in der amerikanischen Bevölkerung hat sich in den letzten 20, 30 Jahren das nüchtern Glucose, was man misst, nicht erhöht, aber das Insulin, das nüchtern Insulin, hat sich vervierfacht. Das heißt, der Körper, also das ist im Sinne von die Ernährung macht uns krank. Der Körper muss, die Bauchspeicheldrüse muss viel härter arbeiten, um die Glucose sozusagen runterzubringen. Und das ist etwas, was einen auf Dauer krank macht.
Und was macht man dagegen?
Naja gut, den Insulin kann ich nicht direkt messen, das kann ich nur übers Blutbild messen. Indirekt eben den Glukosespiegel zu eben, also Spitzen zu vermeiden zum einen. Weil immer wenn eine Spitze ist, muss das Insulin wieder ausgeschüttet werden. Der Körper reguliert sich da auf eine wunderbare Weise selber, dass er sagt, das ist zu viel. Aber dann irgendwann, wenn diese Spitzen dauernd sind und der Glukoselevel zu hoch ist, dann entwickelt man Insulinresistenz, heißt das, wo das dann gar nicht mehr wirkt, gewisserweise. Und dann sind wir wunderbar bei Diabetes 2. Und Diabetes 2 hat ganz viele andere Einflüsse auf mögliche Krankheiten, die da entstehen könnten. Man spricht ja übrigens von Alzheimer als Diabetes 3. Also da will ich gar nicht hinkommen.
Nee, ich auch nicht.
Deswegen bin ich da sehr, sagen wir mal, schon sehr drauf fokussiert. Aber Insulin kann ich nicht direkt messen. Was ich mache beim Arzt, bei meiner Hausärztin, dass ich so alle 4 bis 6 Monate lasse ich mir das nüchtern Insulin nehmen und einen sogenannten HOMA-Index, das ist ein Maß für die Insulinresistenz. Und das sind ganz, ganz wichtige Werte, um das zu checken. Und wenn das aber in Ordnung ist, dann mache ich mich nicht verrückt.
Ja, super.
Schlaf ist übrigens auch ein Stichwort. Das ist das dritte in diesen A-Kriterien. Super wichtig für mich, dass ich mich nicht verrückt mache. Für mich ist einfach das Ziel, einmal was die Quantität angeht, ich will zwischen 7 und 8 Stunden schlafen. Das messe ich mit meiner Apple Watch. Komme gleich zum Oura-Ring. Und ich will die Qualität natürlich auch. Das messe ich aber vor allen Dingen daran, wie fühle ich mich. Und sag mal, über so einen 2 bis 4 Wochen-Rhythmus. Genau, und das messe ich übrigens nicht jetzt übrigens immer jeden Tag, sondern das reicht mir, wenn ich das so über 1, 2, 3, 4 Wochen weiß, dass das passt. Wie fühle ich mich? Und dann gucke ich auch mal natürlich auf meine Apple Watch und schaue, wie viel Tiefschlaf hatte ich, wie viel REM-Schlaf. Aber ich will mich da nicht mikromanagen und sozusagen. Ja, ich hab den Ohrring vorhin erwähnt, den habe ich früher benutzt. Ich benutze den nicht mehr, weil ich einfach keinen Score haben möchte, wie mein Schlaf war. Das macht mich tatsächlich irgendwie nervös, darauf zu gucken. Und die Frage ist auch, gibt mir der Ohrring Feedback, den ich für mich irgendwie konstruktiv umsetzen kann? Und das habe ich nicht mehr, sag mal, da bin ich drüber hinaus, weil dass ich abends keinen Alkohol trinken soll, das weiß ich, dass ich abends mir nicht einen Wams vollhausen hauen soll, das weiß ich auch. Und wenn ich das tue, weiß ich auch, warum ich schlecht schlafe. Also der Ohrring hat mir da keinen Erkenntnisgewinn mehr gebracht, der mir hilft, mein Schlafziel, nämlich eine bestimmte Schlafqualität zu haben und eine bestimmte Schlafquantität zu haben, zu erreichen.
Also ich bin ja ein totaler Fan. Jetzt habe ich jetzt natürlich nicht die Apple Watch, kann das nicht so vergleichen. Und ich finde, der ist so wunderschön einfach letztendlich. Und ich sehe das auch, wenn ich manchmal einen schlechten Wert habe. Also ich schlafe sehr gut, das muss ich dazu sagen. Ich habe wirklich sehr, sehr gute Schlafwerte.
Dann ist der Aura-Ring auch super.
Genau, und nur ich finde es schon
Aber er ist nicht
interessant.
super. Er ist nicht super, wenn du Grottenwerte hast.
Ja, und ich finde es aber schon interessant, immer zu reflektieren, wenn ich dann eben doch mal einen Wert habe, der nicht so gut ist. Und was ich sehr interessant finde, dass meine Tagesform, das finde ich eigentlich noch viel wichtiger, dass mir der Ohrring, dass ich, wenn meine Tagesform runtergeht, das schon oft so war, dass ich dann, also auch unten bleibt, dass ich dann irgendwie mal was eingefangen habe und krank werde. Und das führt inzwischen dazu, dass wenn ich das merke, meine Tagesform geht runter, dass ich dann ganz viel Self-Care betreibe. Also, dass ich mich dann lieber mal einen Nachmittag oder einen ganzen Tag ins Bett lege oder eben auch meine Vitamin C-Zufuhr verdopple. Und das hat mir jetzt schon richtig gut geholfen. Also, das muss ich sagen, finde ich richtig gut. Und ich fühle mich auch nicht bewertet, sondern ich fühle mich informiert vom Ohrring. Das ist halt ein
Ja, es ist interessant, wie unterschiedlich Menschen ja, reagieren auf den gleichen Input. Ne? Das ist
Genau,
interessant.
aber ich überlege tatsächlich, ob ich mir auch mal eine Apple Watch, das ist mir irgendwie ein bisschen zu technisch, aber ich überlege, ob ich es trotzdem mal mache, weil, um es einfach mal auszuprobieren und ja, ich glaube, weil.
Also bei der Apple Watch, der Unterschied ist, wie gesagt, ich kann da drauf schauen, ich kann diese Schlaffunktion aufrufen, muss sie aber nicht. Ich kann dann nach einer Woche schauen, wie war's. Also ich habe die Möglichkeit, mich nicht verrückt zu machen, in Anführungszeichen, weil ich sag, du schläfst gut. Aber wenn jemand nicht gut schläft und ich sage nicht, dass das für jeden so ist, dann kann einen das ganz schön verrückt machen, wenn man dann auch noch das vor die Nase gehalten hat. So wie du schreibst in Englisch immer eine 5 in der Schule und das ist immer wieder vor die
Ja, nur
Nase
ist es ja bei
gehalten.
dem Ohrring auch so. Du musst ja nicht drauf gucken. Kannst ja auch einmal im Monat drauf gucken. Also es ist ja.
Ja, du musst aber den reinladen, glaube ich. Die Daten werden ja nicht, du musst ja einmal, du musst es schon aufrufen, die App,
Ja, aber du musst
und
die App
dann
aufrufen,
lädt er
genau.
das.
Ja.
Und dann, ja, da muss ich dann bewusst nicht drauf gucken.
Ach
Aber
so,
gucke ich
gut,
natürlich
ja.
drauf.
Nee, du,
Da
also wenn
gucke ich natürlich
natürlich,
drauf.
wenn du
Bei
sagst, du
der Apple
willst.
Watch muss ich aktiv etwas
Ja.
aufrufen. Na?
Okay.
Und es gibt auf der Apple Watch übrigens auch das Vitalzeichen. Das ist so ein Pendant zu dem, was du gerade sagst, Tagesform. Die messen so 5 Vitalzeichen. Und wenn es da Abweichungen gibt zu deinem persönlichen Durchschnitt über die letzten Wochen, dann zeigt er dir das.
Ja, und es gibt jetzt neuerdings auch einen Symptommelder bei dem Ohrring. Jetzt frag mich aber nicht genau, was das jetzt, aber auf jeden Fall, wenn irgendwas bei dir total aus dem Ungleichgewicht ist, dann sagt er, dann meldet er sich tatsächlich und sagt so, du musst jetzt hier aber total aufpassen. Das finde ich auch ganz interessant.
Ja.
Naja, also jeder
Ja,
darf da.
jeder hat da seine Präferenzen und das muss ja, deswegen sage ich, die Antworten sind interessant ist, wenn wir jetzt als Coaches uns darüber austauschen wollten, dann würden wir doch mal ein bisschen tiefer gehen, warum macht mich das jetzt eigentlich verrückt oder wie auch immer, was steckt
Genau.
dahinter, ne? Da könnte man sicherlich tiefer gehen. Okay, der vierte Punkt ist die mentale Seite, die Psyche und da hattest du vorhin ja schon Bezug drauf genommen, als du von dem wie heißt das Gerät?
Bio-Signer.
BioSigner gesprochen hast, in dem Zusammenhang zumindest. Das ist sicherlich der Bereich, der noch am wenigsten jetzt zumindest mal, in Anführungszeichen, wissenschaftlich verstanden ist, wie der jetzt zusammenhängt mit diesem ganzen Thema Healthspan und so weiter. Ich gehe da aber, sag mal, relativ pragmatisch ran. Für mich sind da 3 Punkte wichtig. Nämlich einmal glaube ich, dass so ein innerer Glaube, so eine innere Vision, was dein Altern angeht, dass das wichtig ist. Und ich glaube, diese Vision, die ich da habe, reifen wie ein guter Bordeaux, dass das eine gesunde Vision ist. Na, ich bin in der Meinung, man sollte, es ist wichtig, kennen wir ja aus dem Coaching auch, dass wir eine positive Vorstellung haben. Und da kann ich mich rein versenken und kann mir alles Mögliche vorstellen, was das bedeutet. Und wie gesagt, es ist kein Negieren meines Endes. Das ist der erste Punkt. Und übrigens, es gibt da tatsächlich, irgendwo habe ich mal gehört, dass es eine erstaunliche Korrelation gibt dazwischen, wenn Menschen denken, sie werden alt oder Menschen denken, sie sterben früh. Das ist erstaunlich. Scheinbar gibt es diesen Zusammenhang, dass das dann tatsächlich auch so häufig eintritt. Ich weiß die Quelle jetzt nicht, aber ich habe es mal gehört. Der zweite Punkt ist, den hast du schon erwähnt, das ist Stress, also so meine innere Resilienz. Nun habe ich das Glück, dass ich ein relativ, oder würde ich sagen, absolut sehr großes Maß an Selbstbestimmung haben kann, so wie ich lebe. Und daher auch, was viele Menschen teilweise haben, in so einem Dauererregungszustand zu sein, aufgrund ihres auch Umfelds getriggert werden immer wieder. Das ist bei mir nicht der Fall, aber es geht darum, immer wieder so Sympathikus und Parasympathikus im Gleichgewicht, dass man sowohl solche Phasen hat als auch solche Phasen. Darum geht's. Also das Thema Stress, was stresst mich? Das ist dabei wichtig. Und das Dritte ist aber jetzt, und das ist ja mein Ziel, ich will ja Energie haben. Und das ist die Frage Aliveness. Das ist die Frage, die ich mir da gestellt habe. Wann fühle ich mich eigentlich alive und lebendig? Das ist, finde ich, eine interessante Frage, die jeder für sich mal sich stellen kann. Und bei mir ist das eine wesentliche Antwort, es hängt mit meinen inneren Werten zusammen, dass ich glaube ich, ein gutes Verständnis habe darüber, was letztlich meine inneren Werte sind und was die genau für mich bedeuten. Und möglichst im Einklang zu sein mit diesen inneren Werten. Und das ist zum Beispiel, ich hatte vorhin dieses Own My Life, das ist einer meiner Werte, das ist für mich sehr wichtig. Wenn ich das habe, dann fühle ich mich schon mal, ja, das gibt mir schon mal eine positive, positiven Input. Das zweite ist, um das mal zu erwähnen, so dieses, hast schon mal von dem Buch Power of Now gehört, dass wir heute sehr häufig abschweifen in die Vergangenheit, in die Zukunft. Alive kann ich mich nur im Hier und Jetzt fühlen. Das heißt, habe ich genügend Momente, wo ich wirklich hier ankomme und genau präsent bin jetzt und das auch wirklich wahrnehme? Darum geht es für mich. Und das Dritte ist auch zum Beispiel Curiosity, also dieses so ein gewisser Sense of Journey, etwas zu entwickeln. Habe ich das in meinem Leben? Das macht einen dann auch lebendig, wenn das da ist. Also dieser Punkt, so gehe ich da für mich. Das sind für mich die Antworten, die ich da gefunden habe.
Das finde ich ja auch so wichtig, gerade so dieses Thema Lebendigkeit, Neugierde, Entdeckergeist, ne? Und auch die Frage,
Ja.
was macht mich unabhängig von allen anderen in meinem Umfeld, was macht mich wirklich so richtig glücklich? Wann fühle ich mich mit mir verbunden? Wann bin ich so im totalen Einklang, könnte die Welt umarmen oder die Bäume ausreißen? So dieses begeisternde Gefühl in sich heraus und oder aus sich heraus. Und das finde ich so wichtig, da immer wieder auch den Fokus drauf zu legen im Alltag, also nicht immer so auf den Urlaub hinzuhecheln oder aufs Wochenende und die ganze Woche schrecklich und dann kommt's Wochenende und dann ist man ganz erstaunt, dass das Wochenende auch nicht so toll wird. Also so dieses, die Energie letztendlich hochhalten durch diese immer wieder kleinen Glücksmomente. Und das ist ja auch etwas, wenn du, ne, nach meiner Theorie, dass die Energie, die du aussendest, ziehst du ja auch an. Das heißt, wenn du diese Energie von Lebenskraft und Energie oder von Vitalität aussendest, dann kommen auch die Dinge zu dir, die dich da auch wieder beflügeln, ja? Dann kommen auch die Informationen zu dir, dann bist du auch viel mehr bereit, auch noch mal die Extrameile zu gehen. Und das ist so wichtig, sich eben nicht
Genau.
immer von den negativen Kleinkram so ablenken zu lassen, sondern eben auch immer wieder zu fragen, okay, und was ist trotzdem gerade gut, ne? Also auch so dieses, finde ich, mit diesen Herzrhythmusstörungen. Also in so einem Moment, wenn man eben plötzlich da irgendwas bei einem aufploppt, dass man nicht in diesen, oh Gott, jetzt ist alles zu Ende und schrecklich und furchtbar und so in diesem Modus ist, sondern sagt, okay, was kann ich jetzt tun? Wo ist es trotzdem gerade gut in meinem Leben und was kann ich jetzt für mich tun?
Wobei das natürlich ein Prozess ist, ne, weil wenn erstmal sowas kommt, also wenn ich jetzt heute was weiß ich, eine schlimme Diagnose kriegen würde, dann wäre ich natürlich erstmal betroffen. Und das ist auch wichtig, da erstmal dem einen Raum zu geben. Und dann, wenn ich das sozusagen für mich, ne, durchlebt habe, dann kann ich die nächsten Schritte. Wichtig ist, dass ich da nicht hängen bleibe, ne?
Ja, nur es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, was für eine, also bei schlimmer Diagnose, klar, nur weißt du, wenn du jetzt gerade plötzlich merkst, du hast Nackenverspannung oder Kopfschmerz, dann kannst du dich natürlich auch da reinbegeben und sagen, oh, ich habe so eine Kopfschmerz, ich kann heute gar nichts mehr machen und so. Und da eben auch zu fragen, okay, was brauche ich denn vielleicht gerade? Was braucht auch mein Körper? Es ist ja auch ein Signal, wenn du Kopfschmerzen hast, ne? Und ja, und da finde ich, ist es halt wichtig und da braucht es, finde ich, manchmal auch wirklich Coaches, die einem eben auch das Licht anmachen und einem zeigen, es gibt auch noch jetzt was anderes jenseits deiner Kopfschmerzen oder demjenigen Problem, was du halt gerade hast, ne?
Ja, du hast vorhin von Opfer, wir haben von Verantwortung gesprochen, so, also das ist diese Opferhaltung da nichts. Also als wenn jetzt sozusagen dieser Schmerz zum Beispiel, dass der automatisch, dass das was wie was Externes ist, was mich jetzt sozusagen
Nicht betrifft.
unmittelbar
Genau.
beeinflusst. Und was du beschreibst, ist, dass man da gewisserweise, darum geht es häufig beim Coaching auch, dass ich einen gewissen Abstand hinbekomme. Also meine Schmerz ist ja ein psychisches Phänomen auch. Und ich kann durch meine Wahrnehmung, kann ich tatsächlich auch Schmerzempfinden beeinflussen. Und Ja, dass man da reingeht und dann schaut, was ist möglich.
Genau, und was ist auch los?
Und damit experimentiert und damit gewisserweise
Ja.
experimentiert.
Ja, und auch guckt, was ist gerade los oder was war gerade los, ne? Also wirklich gucken, was kann die Ursache sein jetzt von diesem Schmerz und was will mir mein Körper damit mitteilen, ne? Und auch zum Beispiel das Symptom Erschöpfung, das finde ich zum Thema Stress auch so wichtig, weil ich war lange Zeit jemand, die über ihre Erschöpfung oder auch über die Anzeichen von Müdigkeit einfach hinweggegangen ist. Ich habe dann einfach gesagt, ach komm, das schaffst du noch, die 3 E-Mails schaffst du noch oder das machst du auch noch und so. Und das mache ich heute total anders. Und jetzt habe ich auch das Glück, dass ich selbstständig bin und mir relativ frei meine Zeit einteilen kann. Aber manchmal auch gehabt, ist der Tag auch ganz schön getaktet. Und trotzdem, wenn ich dann plötzlich merke, ich habe so dieses Gefühl von, oh, ich bin jetzt gerade müde, dann lege ich mich auch mal 10 Minuten einfach ins Bett.
Ja.
Und dann geht es mir hinterher so viel besser. Und dann schaffe ich den Rest des Tages viel besser. Und das ist so, das finde ich so wichtig, dass man da nicht immer über seinen Körper so hinweg schwubbelt, ja, sagt, ach, na
Und
ja.
dabei auch kein schlechtes Gewissen hat. Da stellt sich ja sehr schnell dann auch so ein komisches Gefühl ein. Das kommt ja dann so mehr erzogen. Aber dass du, würde ich sagen, ich tue mir selbst was Gutes. Also ich bin,
Bin achtsam, ja.
mein Vater kommt der Satz, dein Körper ist dein bester Freund. Also wenn du müde bist, dann, ja, was kannst du für deinen besten Freund tun? In dem
Ja,
Moment.
das finde ich wirklich auch nochmal richtig gut, denn wie du gesagt hast, wir behandeln unseren Körper eben oft nicht wie unseren besten
Genau.
Freund und würden keinen in unserem Umfeld, unsere Kinder, unseren Partner, wen auch immer, unsere Eltern niemals so behandeln. Und da wirklich immer wieder sich daran auch zu disziplinieren, zu sagen, nee, ich spüre doch gerade jetzt im linken Zeh, dass da irgendwas nicht stimmt. Da tut's doch weh. Also dann hinzugucken und sich zu fragen, was ist da jetzt gerade los und was brauche ich gerade
Schauen
wirklich?
wir noch mal kurz in diese B. Schauen wir noch mal ganz kurz in diese B-Felder rein. Rucki zucki, einverstanden?
Ja.
Haben wir die Zeit? Also das wären einmal Supplements. Bei Supplements habe ich für mich rausgezogen, dass es wird. Das hat einer, der wirklich forscht in diesem Feld, den ich kürzlich da gehört habe, der sagt, es wird in 20 Jahren noch keine Pille geben, die den gleichen Effekt hat wie Sport. Also Supplements sind ergänzend wirklich. Andererseits aber, je älter man wird, wir sind ja gewisserweise auch biochemische, nicht sagen Maschinen, aber da laufen so viele Prozesse ab. Und natürlich mit dem Alter werden die gewisserweise immer bruchhafter, dass solche Nahrungsergänzungsmittel auch wichtig sind, das sozusagen zu kompensieren. Und ich für mich, also wo die Must sind für mich, Omega-3, Magnesium, Vitamin D, das sind so die Musts, die ich jetzt praktisch eigentlich schon in der Schulmedizin eher verankere. Und so, wir haben uns letztes Mal, glaube ich, auch über NMN unterhalten. Davon bin ich weg, weil da tatsächlich zurück zu dem Thema Evidence, die Wissenschaft zu wenig Beweise erbracht hat, am Menschen. Da gibt es Experimente, genug Experimente an Mäusen. Aber da habe ich für mich entschieden, zumal man auch die Nebenwirkungen nicht weiß, wie das langfristig wirkt, habe ich das abgesetzt. Sondern ich habe da jetzt ein anderes tatsächlich, das heißt Urolithin A, was wohl
Wie heißt das?
Urolithin A, also Urolithum mit TH geschrieben. Urolithum A, das wird aus Granatäpfeln gewisserweise gewonnen. Das kann der Körper teilweise auch selber, das produziert er selber. Nur bei manchen Menschen funktioniert das nicht mehr richtig. Das ist wohl ein Stoff, der aus der beim bei der Verdauung von Granatäpfeln produziert wird. Und der soll zumindest bei älteren Menschen, da gibt es Experimente, konnte man nachweisen, dass bei Menschen die Anzahl der Mitochondrien sich erhöht hat.
Also bei dem NMN, da kann ich auch eine eigene Erfahrung beisteuern. Ich habe das ja auch genommen eine Zeit lang und dann habe ich es mal irgendwie vergessen. Also ich bin ja mit meinen Nahrungsergänzungsmitteln da auch ein bisschen, manchmal so ein bisschen schlampig unterwegs. Und dann wurde mir relativ so schwindelig und ich fühlte mich auch energielos und ich wusste erst gar nicht, woran das liegt. Und dann habe ich das aber zurückgeführt auf die Einnahme von NMN. Also es hat mein Energielevel schon sehr nach oben gebracht. Dann habe ich es mal wieder genommen und wieder gelassen und dann war das die gleiche Wirkung. Und ganz ehrlich, das fand ich irgendwie so ein bisschen,
Du nimmst es weiter jetzt, ja?
nee, weil ich das irgendwie ein bisschen unheil. Also ich fand, es war mir so ein
Ah, okay.
bisschen,
Dass du abhängig wirst davon.
genau, das habe ich überlegt und ich habe dann auch ja, habe dann eben da nichts weiter davon genommen und mache eher mehr Sport und
Die
bin.
Frage ist auch ungeklärt übrigens. Die Frage ist ungeklärt, ob das tatsächlich abhängig macht. Das weiß man nicht.
Genau, und deswegen bin ich eben auch, ich bin sowieso auch bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht so der Fan davon, sie so konstant dauerhaft zu nehmen, sondern ich finde, man kann
Ja.
auch mal zwei, auch da finde ich so dieses, ne, so das Gefühl zu haben, ich muss jetzt jeden Tag das alles in mich reinschmeißen, und man kann auch mal auch da in sich reinfühlen, ne, weil zum Beispiel
Ja.
bei mir ist Magnesium so ein Thema, also ich kriege relativ schnell Krämpfe, das nehme ich schon relativ regelmäßig, aber auch nicht jeden
Es
Tag
gibt
und
aber ganz unterschiedliche Formen von Magnesium
genau,
übrigens, ne?
ich weiß. Und also da ist es dann eben auch so, dass ich ja, dass ich einfach auch gucke, ne, so ein bisschen. Also wo zieht es mich auch hin oder was fühle ich gerade? Also ich nehme schon immer regelmäßig schon einige Sachen, aber ich bin da nicht so total also starr. Und bei dem NMN, wie gesagt, das hat mich so ein bisschen irritiert und da hatte ich das Gefühl, da hatte ich wirklich das Gefühl, irgendwo abhängig zu werden. Deswegen habe
Hast
ich
du es
das dann
abgesetzt?
auch
Ja.
abgelassen, ja.
Eine Sache, übrigens, die ich auch nehme, das erwähne ich jetzt hier nur, sind Ballaststoffe tatsächlich. Weil Ballaststoffe sind, das gibt es von Sunday Natural, so ein Präparat. Ist sozusagen die Nahrung der Darmbakterien. Und dass der Darm wichtig ist, wissen wir ja. Spätestens seit diesem besonderen Buch, was da vor Jahren mal erschienen ist.
Der Dame mit Charme, oder was?
Genau,
Dieser,
genau.
ja, Dame mit
Ja,
Charme.
dann gehen wir mal in diese, sag mal, Interventionen, Zusatztherapien und da mal in der Reihenfolge, wie ich für mich das verstanden habe, was wirklich auch, wo die Evidenz gegeben ist. Also ganz oben ist Sauna. Sauna gibt es genügend Untersuchungen, das ist gut für alles Mögliche. Das zweite ist, ich habe keine Sauna, aber werde mir tatsächlich eine Sauna hier einbauen. Das
Ah,
ist
cool.
jetzt, das kommt. Was ich schon habe, ist Eisbad. Ist auch die Evidenz relativ hoch. Nicht so wie bei Sauna, würde ich sagen, aber die positiven Wirkungen davon. Was ich auch immer wieder regelmäßig mache, ist Hypoxie. Dieses Höhentraining. Haben wir darüber mal gesprochen? Also,
Nee, komm.
wo der Sauerstoff, du setzt dich an ein Apparat, hat meine Hausärztin so ein Gerät, setze ich an ein Apparat, wo der Sauerstoffgehalt 5 Minuten abgesenkt wird. Das entspricht dann dem, als wenn du auf eine Höhe gehievt wirst von, was weiß ich, 5.000, 6.000 Meter. Und dann gehst du wieder 3 Minuten in die Ebene rein. Also dahinter steckt eigentlich all diese Interventionen, auch beim Sport, geht es darum, dem Körper einen gesunden Stress auszusetzen. Und wenn der Körper gesund gestresst wird, dann verstehen die Mitochondrien, aha, ich muss hier effizienter werden. Entweder brauche ich mehr oder ich muss besser Energie erzeugen. Und wenn ich eben im Grunde dem Körper das nicht biete, diesen gesunden Stress, dann ja, mit der Zeit wird er dann gewisserweise was rastet, das rostet und dann werden diese Prozesse einfach nicht mehr so effizient sein. Also Hypoxie ist auch gut, tut mir gut. Ich habe ein neueres kleines Tool, das erwähne ich mal, das heißt Neurosim. Hast du davon mal gehört?
Nein.
Das ist so ein kleines Gerät, was den Parasympathikus stimuliert. Das in puncto von Stressabbau übrigens auch. Der Parasympathikus, es gibt einen Punkt am Körper, wo der Parasympathikus an die Oberfläche tritt. Das ist am Ohr. So im inneren Ohr, am Innenohr. Und das ist so ein Clip, den hängt man da an und der gibt einem dann einen Impuls. Und das ist auch wissenschaftlich gut erforscht, wird auch angewandt in bestimmten Krankheitsbildern, wie zum Beispiel Epilepsie und sowas. Und das stimuliert den Parasympathikus. Das mache ich zum Beispiel als Prä-Schlafroutine. Dann lese ich, setze ich mich da in meinen Stressless-Sessel, hol mir ein Buch, hängen wir den Clip ans Ohr und lesen schön kriegen.
Ja, cool.
Ja, und dann Infrarot. Ich habe so eine Infrarotlampe. Da ist aber die wissenschaftliche Evidenz noch relativ dünn. Also wo das wohl gut nachgewiesen ist, was auf der Haut ist, für die Haut. Hat das positive Wirkungen, regt auch die Energieproduktion, ATP-Produktion an, aber eben nur in Anführungszeichen in der Haut, weil die nicht tief genug gehen. Ja, und das mache ich an Interventionen. Und du, willst du da an der Stelle was sagen zu deinem, was du da so anwendest an Zusatztherapien.
Du meinst jetzt mal mit Gerätetechnisch?
Ja.
Ja, also was ich tatsächlich eben für mich entdeckt habe, ist der Bio-Signer von VitaRights, der halt mit Frequenzen arbeitet. Also davon ausgehend, oder es ist ja, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass zum Beispiel eine Krebszelle eine andere Schwingung, also eine andere Frequenz hat als eine gesunde Quelle, gesunde Zelle. Und der Bio-Signer, das ist halt, der ist dafür da, dass eben die Zelle wieder an den ursprünglichen Zustand erinnert wird und quasi durch diese Frequenz, die ausgesendet wird, wieder in diese Schwingung zurückgesetzt wird. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich konnte es erst, also ich habe es einfach mal ausprobiert, ne, und habe festgestellt, dass man eben, also auch Nahrungsunverträglichkeiten dadurch quasi entkoppeln kann. Das habe ich bei meinem Sohn ausprobiert. Es gibt eben da so bestimmte Keys, wo bestimmte Frequenzen drauf sind. Also es gibt was für Konzentration, für Power, für mehr Stabilität, also so Gleichgewicht, aber auch Entzündungen oder eben auch Gelenke und Sehnen. Und ich habe es ja schon in unterschiedlichsten Familienkonstellationen oder auch bei Freunden so eingesetzt, auch bei Wundheilung und solchen Sachen. Und es ist echt enorm, was dieses Gerät bewirkt. Also möchte jetzt gar nicht weiter
Okay.
ausführen, aber es ist, also
Ich
es,
habe ja vorhin erwähnt, dass ich ein Thema am Meniskus habe. Wenn ich das Tier hätte, dann würde ich es mal ausprobieren.
ja, genau. Und eine Bekannte von mir, die, also beziehungsweise die Mutter einer Klientin, die hatte Arthrose im Knie und sollte jetzt operiert werden. Und die hat das Ding jetzt 2 Wochen an sich dran gehalten und sich auch noch so ein Armband dazu gekauft. Und die ist so begeistert, dass sie sich jetzt selber so ein Gerät gekauft hat. Ich habe es erst ihr geliehen und weil
Was kostet das?
das unterschiedlich, je nachdem, was du da für Keys mitnimmst. Also das Komplettpaket mit allem drum und dran kostet, glaube ich, 1.700 Euro, also schon Investition. Aber du kannst es ja auch erstmal nur als Basis ka kaufen, ne? Und kannst es halt für deine ganzen Freunde, Familie und so weiter einsetzen. Und die wird jetzt wahrscheinlich ihre OP erstmal verschieben, weil sie so gute Resultate hat, dass sie gesagt hat, sie wird jetzt mal abwarten. Also ob das nicht, genau. Also überhaupt das ganze Thema Frequenzheilung, das kommt ja immer mehr und wird immer mehr auch immer mehr eingesetzt, auch schon teilweise von Heilpraktikern. Und ich bin eigentlich auf dieses Thema gekommen, weil ich das mal bei einem Festival gemerkt habe, da wurde Musik mit Frequenz, Breathwork mit Frequenzmusik zusammen, da gab es so einen Workshop. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch gemerkt, wie sehr eben auch Frequenzen deine Stimmung verändern können. Also das ist schon enorm. Von daher interessiere ich mich da sehr, probiere es aus und werde mich dann beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, werde, kann ich dir noch mehr dazu erzählen.
Bin ich neugierig, sehr gerne. Das letzte Feld, das sind Schwermetalle. Da würde ich jetzt auch gar nicht groß reingehen wollen, aber gut, wir sind in der Umwelt sind halt viele Schwermetalle unterwegs und die sind für den Körper nicht gut. Meine Hausärztin ist da so genau gewesen, dass sie das mal getestet hat bei mir und das ist eben angeschlagen. Und ich habe da tatsächlich auch genetisch eine eingeschränkte Fähigkeit, Schwermetalle auszuleiten. Und weshalb das bei mir so ist, dass ich tatsächlich alle 6 Wochen so eine Ausleitung mache.
Über Bioresonanz oder über wie was so eine
Nein,
Ausleitung?
nein, das ist jetzt, da sind wir in der Schulmedizin, das ist eine Chelatlösung, also eine Infusion. Du
Ah ja.
machst eine, das ist eine Infusion, die Chelatlösung heißt Schere, also Chelat ist Schere, die greift sich sozusagen diese Schwermetalle und dann wird das ausgeschieden über den Urin. Das ist eigentlich das klassische Modell, das zu machen. Ich versuche da nicht irgendwas mit großen Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter. Da vertraue ich wirklich meiner Hausärztin, die da sagt, im Grunde genommen ist das das Einzige, was wirklich nachweislich jetzt wirkt.
Ja, super.
Na?
Ja,
Ja,
mega.
that's it. Das sind die Antworten und warum. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass die Fragen hier tatsächlich noch in Erinnerung sind. Warum ist überhaupt Gesundheit wichtig? Verantwortung, darüber haben wir gesprochen. Ja, wo setze ich an?
Was kann ich selber tun? Ne? Was kann
Was
ich?
kann ich selber tun und warum? Also wonach wähle ich eigentlich aus? Und da, dass jeder selber sozusagen seinen Weg da findet. Und es heißt letztendlich schon, Verantwortung heißt letztlich schon mehr, das habe ich für mich so gesagt, mehr zu tun, als einfach nur regelmäßig zum Arzt zu gehen.
Auf jeden Fall, ja, das sehe ich auch so. Und vor allen Dingen auch selber, wie du immer schön so schön gesagt hast, in sich hineinfühlen, ne? Auch fühlen, wie fühle ich mich gut, habe ich Vitalität, Lebenskraft, Energie
Ja.
oder fühle ich mich ständig schlecht und dann eben dem auf den Grund gehen und auch bei all den Arztbesuchen den eigenen Kopf auch einschalten, ne? Also ich finde,
Genau.
das ist halt auch ganz wichtig, da auch zu gucken, geht das mit mir auch in Resonanz, was der mir vorschlägt oder wie fühle ich mich nach der
Hundertprozentig.
vorgeschriebenen Therapie und so weiter. Genau.
Hundertprozentig, ja.
Bertram, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden weiter sprechen. Das war wieder mal ein wunderschöner Austausch mit dir. Ich danke dir sehr für deine ganze Expertise und ich bin auch sehr neugierig, wie es
Ich bin Laie,
weitergeht.
ich bin Laie, ich bin Laie, Franziska.
Ich weiß, aber trotzdem deine laienhafte Expertise und deinen pragmatischen Zugang auch zu dem Ganzen. Und ich mache jetzt schon mal einen Spoiler, es wird ganz bestimmt eine Folge 3 geben. Und freue mich schon darauf. Also ganz herzlichen
Danke
Dank. Das
dir.
hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich konnte auch für mich nochmal ganz viel Neues mitnehmen. Vielen lieben Dank.
Franziska, tschüss.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und dir diese Folge angehört hast. Ich freue mich total über dein Feedback, deine Anregungen und all deine Fragen. Also melde dich gern bei mir über Instagram oder auch über meine Mailadresse hallo@diecoachingstunde.de. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit, mach's dir leicht, sei glücklich, alles Liebe, deine Franziska.